Ja, guten Tag, mein Name ist Lars Engels. Ich bin FreeBSD-Benutzer seit 7 bis 8 Jahren und seit einem Jahr FreeBSD-Entwickler im Ports-Bereich. Und das Thema meines heutigen Vortrags ist so ein allgemeiner Überblick über FreeBSD. Hier ist eine kleine Übersicht, und zwar, was ist FreeBSD überhaupt? Welche Geschichte hat FreeBSD und die BSDs im Allgemeinen? Wie ist das Projekt organisiert? Wie sieht das Projektmodell aus? Wie wird FreeBSD überhaupt entwickelt? Was besagt die FreeBSD-Lizenz aus, beziehungsweise die BSD-Lizenz? Und welche Features hat es überhaupt? FreeBSD ist ein Unix-artiges Betriebssystem aus der Universität in Berkeley in Kalifornien. Und es ist quelloffen, das heißt, jeder kann sich die Quellen herunterladen, beliebig verändern. Es ist natürlich über das Internet verfügbar und unterstützt die Architekturen i386, AMD64 und andere mehr oder weniger exotische Architekturen. Im Moment wird entwickelt am ARM- und MIPS-Support für Embedded-Geräte, sodass man zum Beispiel Router und Embedded-Router damit betreiben kann. Wofür wird es überhaupt eingesetzt? Es ist sehr vielseitig. Es hat seine Wurzeln im Serverbereich. Sehr viele Webserver laufen mit FreeBSD, E-Mail-Server. Man kann natürlich auch File-Server mit NFS, Samba und beliebigen anderen FTP-Diensten damit benutzen. Dann DNS-Server, der ist auch direkt im Basissystem mit drin, der Bind-Server. Sehr gut geeignet ist es auch für Firewalls als Router. Und seit mehreren Jahren wird es immer mehr im Desktop-Bereich eingesetzt. Hier gibt es zwei spezielle Varianten von FreeBSD, Desktop-BSD und PC-BSD, die auf FreeBSD basieren und zusätzlich direkt schon so weit konfiguriert sind, dass sie ein KDE mitbringen. Die Konfigurationsdateien sind anwenderfreundlich gestaltet, man hat grafische Tools, um das System zu verwalten und so weiter und so fort. Man kann es, wie eben schon gesagt, in Embedded-Systemen benutzen oder man kann auch seine ganz eigenen Produkte damit entwickeln. Ja, wer benutzt überhaupt FreeBSD? Da haben wir als sehr großen Befürworter und Unterstützer einmal Yahoo, deren Serverlandschaft auf BSD basiert. Dann OS X von Apple, das ganze Userland, also nicht der Kernel, sondern alles, was drumherum ist, basiert auf dem Code von FreeBSD. Ansonsten wird es noch bei Juniper in deren Routern eingesetzt. Das JunOS von Juniper ist ebenfalls FreeBSD basierend. Cisco entwickelt derzeit auch mit, hat mehrere FreeBSD-Entwickler eingestellt, die jetzt für Cisco arbeiten und es für die Bedürfnisse von Cisco anpassen. Und das Internet Systems Consortium entwickelt den Bind-Name-Server und die Referenzimplementierung ist eben auf FreeBSD. Und vielleicht benutzen Sie es ja auch schon. Unix und die BSDs haben eine ziemlich lange Geschichte, und zwar gab es 1969 so die ersten Anfänge von Unix. Dann 1977 gab es die erste Berkeley Software Distribution. Das heißt, wir haben jetzt, letztes Jahr hatte BSD seinen 30. Geburtstag. Und 1994 wurde dann ist FreeBSD entstanden aus einer aus NetBSD. Wurde geforkt. Und ja, 95 wurde dann letztmalig eine BSD-Version an der Uni Berkeley released. Und ja, heute im Jahr 2008 sind wir ja inzwischen bei FreeBSD 7.0. Wie sieht das Projektmodell aus? Es gibt eine zentrale Entwicklungsinfrastruktur. Das heißt, ein Source Code Repository, was zentral gelagert ist. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Entwicklern, aber auch teilweise unter den Benutzern, die Fragen und Probleme haben, findet über Mailinglisten statt. Und die Entwickler bei FreeBSD nennen sich Committer. Das sind diejenigen, die einen Schreibzugriff auf das Versionskontrollsystem bekommen. Da wird seit Anbeginn von FreeBSD CVS eingesetzt und jetzt vor wenigen Wochen wurde so langsam auf Subversion umgeschwenkt. Aber bisher auch noch nicht vollständig, das heißt nur die Betriebssystemquellen sind im Subversion jetzt, aber die Ports und die Dokumentationen sind immer noch im CVS. Insgesamt wirken derzeit mehr als 300 aktive Entwickler bei FreeBSD mit. Und über den normalen Committern, sage ich jetzt mal, gibt es das Core-Team. Das ist ein demokratisch gewähltes Steuerungsteam, beziehungsweise auch, falls es Streit gibt, unter den Entwicklern, versuchen die den zu schlichten. Es sind 9 Personen und die werden demokratisch alle 2 Jahre von aktiven Committern gewählt. Des Weiteren gibt es noch für die anderen Betriebssystemteile wie den Ports und den Dokumentationsteilen die Portmanager und Docsmanager, die eben so ein bisschen das Heft in der Hand halten, was die Ports und die Dokumentationen angeht. Und zum Schluss natürlich noch ein Security-Team, was Security-Patches erstellt und eben das ganze System auf Schwachstellen untersucht. Ich habe das mal hier ein bisschen aufgezeichnet. Und zwar haben wir hier den Core, dann die Dokumentationsentwickler und die Portmanager. Die einzelnen Committer sind da drumherum. Die Community, was hier noch fehlt, sind die Maintainer von den Ports. Das sind die Benutzer, die sich freiwillig bereit erklärt haben, die Ports zu verwalten. Also Ports sind die Drittanbieter-Software-Tools von FreeBSD. Komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Das Entwicklungsmodell sieht aus, dass es verschiedene Zweige gibt. Es gibt einmal den Current-Zweig für die Entwicklung. Da ist man wirklich, wenn man den benutzt, State of the Art. Man checkt sich den Quellcode aus und man ist dann wirklich am allerletzten Standpunkt der Entwicklung. Dann gibt es einen Stable-Zweig, der keine großartigen Änderungen beinhaltet und der immer stabil gehalten wird. Und wenn es für längere Zeit als stabil angesehen wird, in festen oder mehr oder weniger festen Zeitabständen, wird dann aus einem Stable ein Release. Und für diese Releases gibt es dann von Zeit zu Zeit Sicherheitsupdates, wann immer es nötig ist. Und ja, bevor ein Release stattfindet, wird erstmal der Tree komplett eingefroren, der Entwicklungszweig, und da dürfen dann keine neuen Updates mehr rein, es werden nur noch Bugs gefixt. Wenn man jetzt von einer Version, von einer Major-Version, jetzt von 5 auf 6 oder 6 auf 7 umsteigt, da gibt es schon größere Änderungen. Deswegen gibt es immer solche Compat-Pakete, die alte Bibliotheken beinhalten, sodass man dann für ältere Betriebssystemversionen kompilierte Programme noch weiter benutzen kann. Und wichtig, stable heißt nicht unbedingt, dass es sehr stabil ist, sondern es heißt, dass die Programmierschnittstellen sich nicht ändern innerhalb eines Zweiges, also von 6.1 auf 6.2 oder so weiter. Also sowas passiert nur zwischen größeren Releases. Was besagt die FreeBSD-Lizenz aus? Die besagt eigentlich nicht sehr viel, nur sagt nicht, dass der Code von dir ist und verklagt mich nicht, wenn irgendwas kaputt geht. Und das hat eben die Folge, dass zum Beispiel Apple den Code nehmen konnte und daraus sein OS X bauen konnte. Und der Code muss nicht mehr offengelegt werden, im Gegensatz zu GPL. Ja, ein paar herausragende Features von FreeBSD. Wir haben einen super Paketfilter, den wir von OpenBSD übernommen haben. Dann gibt es mit Geom so eine Verwaltung von Massenspeicher oder von Datenträgern. Da komme ich gleich nochmal drauf. Und ja, die Dateisysteme können verschlüsselt werden. Die Jails sind virtuelle FreeBSDs innerhalb des Systems, die gegeneinander abgeschottet sind. Und bei den Ports haben wir derzeit auch eine riesen Auswahl, da komme ich auch noch gleich zu. Es gibt eine Linux-ABI-Kompatibilität, das heißt, für Linux-kompilierte Programme laufen in der Regel auch unter FreeBSD. Das heißt, wenn ich mir jetzt den Acrobat Reader von Adobe runterlade, der für Linux kompiliert wurde, dann läuft er auch unter FreeBSD. Das ist ähnlich gemacht wie die Umsetzung von Wine, also dass die Systemaufrufe einfach umgelenkt werden. Und dann hat es eine sehr gute Dokumentation, ein sehr dickes Handbuch und durch die andere Lizenz im Gegensatz zu Linux ist es auch kein Problem, im Basissystem ZFS und DTrace zu benutzen. ZFS als File-System, DTrace ist so ein Trace-System, um das System ein bisschen analysieren zu können. Und das ist eben unter einer Lizenz von Sun, die es ermöglicht, dass trotzdem in den FreeBSD-Kernel mit aufzunehmen. Ich hatte eben den Paketfilter angesprochen, der von OpenBSD übernommen wurde. Der ist sehr mächtig und ermöglicht zum Beispiel den Aufbau von redundanten Firewalls. Entweder in die Richtung, dass man hat zwei verschiedene LAN-Strecken oder Warnstrecken. Eine fällt aus, man geht automatisch über die andere. Oder mehrere Hosts in einem Netz bekommen eine gemeinsame IP-Adresse und man kann so ein Load Balancing damit machen. Ein integriertes Traffic Shaping gibt es. Damit kann man zum Beispiel, wenn man File-Sharing macht oder irgendwas, was normalerweise durch die vielen Connects und durch die Bandbreitennutzung andere Benutzung der Leitung einschränkt, kann man einfach sagen, ich möchte aber trotzdem noch mein Counter-Strike spielen und gib dem Counter-Strike-Traffic doch einfach eine höhere Priorität. Und dann merkt man nicht, dass man trotzdem noch im Hintergrund was anderes runterlädt. Man kann das Ganze hinterher mit TCP-Dump oder Etherreal beziehungsweise Wireshark inzwischen analysieren den Traffic, und die Syntax ist eigentlich sehr einfach, um jetzt auf einen Host im LAN den HTTP-Traffic zuzulassen, sagt man einfach pass in on EM0, das ist die Netzwerkschnittstelle, Protokoll TCP von NE 192.68.1.1 auf Port www. Das heißt, egal was reinkommt, lass es durch, wenn es HTTP-Traffic ist. Ja, da hatte ich eben GEOM angesprochen. Das ist ein ziemlich genialer Baukasten, in dem man sich so Massenspeicherzugriffe zusammenbasteln kann. Man kann zum Beispiel ein verschlüsseltes RAID aufsetzen oder Journaling mit Kompression oder Multipathing. Und als Beispiel habe ich hier ein verschlüsseltes RAID 10 mal aufgeführt. Ich rufe das auf, ich habe die Festplatten DA1, 2, 3 und 4 und sage hier, mach mir aus Festplatte 1 und 2 einen Mirror, dann einen zweiten aus den beiden zweiten Festplatten. Hab dann ein RAID 10, was ich erstelle mit diesem Befehl, und nachdem das erstellt ist, verschlüssel ich das einfach mit Geli. Und ganz zum Schluss wird es formatiert. Und dadurch hat man es eben so transparent, dass man nicht nur das FreeBSD UFS File System einsetzen kann, sondern man kann sich auch seinen USB-Stick verschlüsseln und als RAID einrichten oder eigentlich alles, was man möchte. Man kann sich das beliebig zusammenstecken. Ja, die Dateisystemverschlüsselung ist sehr umfassend. Man kann nicht nur einzelne Partitionen verschlüsseln, sondern auch die Root-Partition und die Auslagerungsdatei. Da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, GBDE und Geli. Und ich empfehle Geli, das ist etwas einfacher. Und ja, das ist recht flexibel. Man kann vorher auswählen, je nach Sicherheitsanspruch, welchen Algorithmus und welche Schlüssellänge man haben möchte. Es unterstützt die Kryptobeschleuniger auf manchen Mainboards und, wie ich eben schon sagte, kann die Root-Partition auch verschlüsselt werden. Zu den Jails, das ist ein virtuelles System, das ist quasi ein FreeBSD im FreeBSD, was aber keinen Overhead hat wie bei Xen oder VMware, da nichts emuliert wird. Und ich installiere mir ein System in ein bestimmtes Verzeichnis im Dateisystem und kann dann mit NullFS kann ich aus dem Hostsystem andere Teile dort rein mounten, was sehr platzsparend ist. Wenn ich meine 10 Jails habe und möchte die updaten, brauche ich nur einmal ein Update zu machen, dadurch, dass sie da reingemountet sind aus dem Hostbetriebssystem. Das ist eben sehr einfach und wartungsarm. Und ja, man kann es einsetzen zur Trennung von Diensten, man kann sein eigenes Jail für seinen Apache machen, in dem anderen hat man einen MySQL-Server, in dem dritten seinen Desktop. Und wofür es auch benutzt wird, ist, um Pakete für ältere FreeBSD-Versionen zu bauen. Deswegen gibt es auch noch Pakete, jetzt Binärpakete, die man installieren kann für ältere Versionen. Man braucht dann nicht auch die Betriebssystemversion selbst zu haben, sondern kann Neueres nehmen und sagt dann, ich möchte gerne in diesem 4.0 Jail oder sowas, in der älteren Version, auch die Ports bauen. So, die Ports sind, wie eben schon gesagt, die Drittanbieter-Tools und Applikationen. Da gibt es eine riesige Auswahl. Die Standard-Applikationen wie Apache, Lighty, Datenbank, File-Server, Desktop-Umgebungen jetzt auch gerade reingekommen, KDE 4, ansonsten GNOME, X-Face, OpenOffice natürlich, Firefox. Insgesamt 19.000 Applikationen sind dort drin. Und verglichen mit Debian, die glaube ich um die 22.000 haben, aber das aber anders rechnen, gibt es bei FreeBSD inzwischen sogar mehr als bei Debian. Was sind die Ports überhaupt? Ports sind ein Verzeichnisbaum, der Bauanleitungen für Software enthält. Das heißt, wir haben für jedes einzelne Programm haben wir einen Makefile, wo drin steht, woher lade ich mir den Quelltext runter, wie kompiliere ich den. Und daran sieht man jetzt, dass es eine auf Quellcode basierte Art ist, seine Software zu installieren. Und man sagt dann make install und automatisch werden dann die Abhängigkeiten und dann das gewünschte Programm selbst installiert, kompiliert und installiert, was manchmal ein bisschen dauern kann. Allerdings gibt es auch Binärpakete. Mit dem Package Add Befehl können die über FTP automatisch heruntergeladen werden. Und dann hat man eigentlich eine Funktionalität wie bei den Linuxen auch. Eine Besonderheit ist, dass es vorher eine Sicherheitsüberprüfung gibt. Es gibt das Port Audit Tool, das greift auf eine Datenbank zu, in der drin steht, welche Sicherheitslücken Software aus den Ports haben. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Firefox installieren möchte und sage make install, dann schaut er erstmal nach und warnt mich vorher, wenn es eine Sicherheitslücke gibt. Übrigens, wenn es schwerwiegende Sicherheitslücken sind, werden Ports dann auch als broken markiert bzw. verbinden, sodass sie nicht installiert werden können, wenn man nicht wirklich sagt, doch, ich möchte es trotzdem installieren. Ja, hier nochmal als Beispiel, man geht einfach in das Verzeichnis. Unterhalb von User Ports hat man die ganzen Kategorien, einzelne Verzeichnisse wie www oder print, x11. Und unterhalb der Kategorien sind die Verzeichnisse für die einzelnen Ports. Bei diesem make install würde er dann noch nachfragen, möchtest du denn noch Mod XY für den Apache dabei haben oder möchtest du IPv6 haben, möchtest du es nicht haben? Das heißt, hier haben wir eigentlich ein ziemlich mächtiges Tool. Man kann selbst bestimmen, welche Abhängigkeiten man haben möchte, indem man eben die Ports gegen irgendwelche anderen Programme linkt oder nicht. Zur Linux-ABI-Kompatibilität habe ich eben schon was gesagt. Es ermöglicht eben den Einsatz von vorkompilierter Linux-Software. Es ist keine Emulation, deswegen hat man auch keinen Geschwindigkeitsverlust. Wenn, dann nur sehr gering. Teilweise war es aber auch schon so, dass die Software schneller lief als unter Linux. Und ja, als Beispiele gibt es eben den Adobe Reader, Flash, aber auch Spiele wie Quake 4 zum Beispiel. Ja, das Handbuch ist ein über 1000 Seiten starkes Buch, was anfängt mit der Installation von FreeBSD und der späteren Einrichtung, Konfiguration und Verwaltung. Und es wurde nicht einfach einmal geschrieben und dann nicht mehr weiterentwickelt oder weitergeschrieben, sondern das Docs-Team, das arbeitet da aktiv dran und schreibt das Buch immer weiter. Dann sind die Man-Pages der einzelnen Befehle und Systemteile von FreeBSD sehr ausführlich. Im Vergleich zu Linux hat man oft noch längere Man-Pages und Beispiele, die das eben sehr zugänglich machen. Dann gibt es noch eine FAQ natürlich und weiterführende Artikel und Bücher, die sich sogar auf die Kernel-Entwicklung oder andere etwas systemnahere und weiterführende Themen beziehen. Ja, das war es eigentlich soweit. Ich lasse die Zusammenfassung nochmal wirken. Und ja, vielleicht ist es jetzt auch, kann ich es überzeugen, dass FreeBSD auch etwas für Sie ist. Und frage jetzt, ob Sie irgendwelche Fragen haben. Oder ihr.
Ja. Das Port-Tool, wie abdeckt das? Genauso wie bei QDC mit ZVS?
Ja, also meinst du den Port-Tree selbst, wie man den aktualisiert? Da gibt es jetzt seit längerem ein Tool, das nennt sich PortSnap. Das zieht einfach nur die binären Unterschiede zwischen einem komprimierten Port-Tree im Internet und dem lokalen. Deswegen geht das relativ schnell und ist schneller als ein CVS-Update. Und das funktioniert sogar so gut, dass der Mechanismus von Mozilla übernommen wurde und jetzt auch die Firefox-Updates handelt. Und die Ports selbst aktualisiert man. Hier gibt es diverse Tools wie Port Upgrade oder Portmaster, die je nach Wunsch entweder die Binärpakete aktualisieren oder das ganze System oder beziehungsweise die Ports, die man aktualisieren möchte, neu kompilieren.
Ja? Wie weit ist der ZFS implementiert?
ZFS ist in Version 7.0 ist es erstmalig drin und ist als experimentelles Feature noch gekennzeichnet, weil es läuft vernünftig nur auf AMD 64 mit mindestens 1 GB RAM. Wobei, je nachdem, wie man das macht und wie man es tunet, kann man das wohl auch auf i386 mit 512 MB betreiben. Wenn man es falsch macht, bekommt man eine Kernel-Panic. Also wie gesagt, es ist noch experimentell. Wobei sehr viel wurde jetzt in der Entwicklerversion gefixt und die ist jetzt auf dem gleichen Stand wie bei OpenSolaris. Also in der neuen Version, ich weiß nicht, ob es in 7.1 reinkommt oder 7.2, wird es dann auch eine ganz aktuelle Version davon geben. Ja?
Ist FreeBSD kompatibel zu den anderen BSDs, also OpenBSD? Oder gibt es da eine API, genauso wie für Linux?
Nee, das geht leider nicht. Also die sind nicht untereinander API oder ABI kompatibel, die einzelnen BSDs. Ja.
Wie sieht es denn mit der Versorgung mit 3-RAM aus? Also wenn das für jeden was ist, dann müsst ihr auch auf neuen IPC zum Beispiel aufspielen.
Ich habe hier einen, also auf dem IPC läuft super. Das war jetzt ein sehr gutes Beispiel.
Wie viel 901er?
Nee, das nicht. Also von dem 901er klappt das WLAN noch nicht. Die Unterstützung sonst ist aber wie bei dem 701er. Und da läuft, ich glaube, das Einzige, was hier im Moment nicht läuft, ist, wenn ich das WLAN ausschalte und wieder einschalte, wird es nicht mehr erkannt. Aber ansonsten ist die Unterstützung wie unter Linux.
Das ist ein bisschen sehr konkret, aber allgemein, aber die Teilversorgung zum Beispiel aus in Bezug zu Linux, vielleicht auf dem eigenen und Windows, auf einem anderen Ende oder
ja, das ist natürlich so eine Sache. Also auf der einen Seite gibt es Treiber für Multimedia-Anwendungen, für TV-Karten, für Webcams, für Grafikkarten zum Beispiel. Von Nvidia gibt es ja nicht nur den Binärtreiber, den proprietären für Linux, sondern der wird auch noch für Solaris und FreeBSD entwickelt. Also sowas ist da. Der freie ATI-Treiber, den gibt es bei FreeBSD genauso wie bei Linux. Ansonsten muss man ab und zu mal gucken, wenn man sich neue Hardware anschafft, ob sie unterstützt wird. Im Allgemeinen sieht es aber ganz in Ordnung aus. Bitte?
Wenn ich jetzt umsteigen soll, ja, von Linux, wäre das jetzt empfehlenswert aus Teilerlicht, quantitativ?
Über einen Daumen-Pilot? Über einen Daumen-Pilot hat Linux natürlich mehr Treiber. Dadurch, dass die Entwicklergemeinde und Benutzergemeinde da einfach größer ist und es auch sehr viele Entwickler gibt, die für die Treiberentwicklung bezahlt werden. Ja? 7.1 soll recht bald erscheinen. Also eigentlich war der Zeitplan Ende August gewesen. Das wird ein bisschen knapp. Allerdings wird es jetzt Ende des Monats, spätestens in 2 Wochen, wie ich eben schon mal gesagt hatte, so einen Feature-Freeze geben. Und dann dauert es eigentlich nur noch wenige Wochen, bis eine neue Version kommt. Dann kommt dann gleichzeitig Version 6.4. und 7.1. Ja, bitte?
JS, ja. Haben die eigene Netzwerkumgebung?
Die haben derzeit noch keine.
Alle Accent und sowas, wenn ich da mehrere Accent-Konditionen habe, dann habe ich dann ja praktisch getrennte Systeme, Interfaces und so weiter.
Die haben alle eine eigene IP-Adresse, das schon. Nur was im Moment jetzt gerade letztes Wochenende zum Beispiel reingeflossen ist und jetzt so langsam reinkommt, ist ein virtueller Netzwerk-Stack, der es auch ermöglicht, dass jedes Jail seine eigene Firewall hat und andere netzwerkspezifische Besonderheiten dann auch benutzen kann, die man sonst nur in dem Host-System hat. Gibt es sonst noch Fragen? Ja? Ja, natürlich, das funktioniert. Also man kann, wenn jetzt die Ports updaten möchte, was übrigens ziemlich getrennt ist, also man hat das Basissystem einmal und alles, was man hinterher nachinstalliert hat, nach der Installation von CD, vom Netz oder sowas, liegt unter User Local und wenn man dort diese Ports updaten möchte, sagt man abends einfach Port Upgrade -A. Und in der Regel steht man dann am nächsten Morgen auf und sieht, dass sein System aktuell ist. Je nachdem, wie schnell der Rechner ist, also und was man installiert hat. OpenOffice würde ich zum Beispiel niemals alleine kompilieren. Aber so der Firefox oder sowas dauert auf normalen Rechnern 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so. Ja? Ja, richtig.
Jetzt sind das ja bei Apache schon eine ganze Ecke normalerweise. Mhm. Gibt es da irgendwie die Möglichkeit, wie beispielsweise im Gentoo oder sowas, irgendwelche Newstacks zu spezifizieren, dass ich dann sagen kann, okay, ich will die Sachen direkt haben? Oder
du wirst, wenn du Portmaster benutzt, es ist ein Shell-Skript zum Installieren und Updaten von einzelnen oder von mehreren Ports. Gehst ins Apache-Verzeichnis und sagst Portmaster. Um das aktuelle zu installieren, also um den Apache zu installieren, geht er von dem Apache, öffnet dieses Konfigurationsfenster, du wählst deine Abhängigkeiten aus und dann geht er in die Verzeichnisse der einzelnen Abhängigkeiten und macht eben so einen rekursiven Aufruf von den Config-Optionen und da ist man dann, klickt sich durch seine paar Seiten da durch, wenn es so viele Abhängigkeiten sind und danach startet der Build erst. Also es ist nicht so, dass man dann, wenn die erste Abhängigkeit fertig ist, dann auf einmal nochmal gefragt wird, was möchtest du hier machen? Wenn das so, hat das deine Frage beantwortet, oder? Man kann auch noch in die MakeConf eintragen, zum Beispiel without X11 und dann wird überhaupt nichts mit X11 gebaut. Zum Beispiel dann der Vim ohne GVim. Ja?
Was für was sind die Killer-Features, weswegen du FreeBSD Linux vorziehst?
Ich habe mir damals mal Linux angeguckt, bin damit nicht direkt zurechtgekommen. Vor 7 Jahren ungefähr. Es war irgendwie SUSE 5 irgendwas oder so. Oder 6 irgendwas. Und da lief dann erst Hardware Teil X nicht, Hardware Teil Y nicht. Dann bin ich auf FreeBSD umgestiegen, habe es da mal probiert. Da lief auch nicht alles von Anfang an, aber durch die gute Dokumentation bin ich dann doch recht schnell weitergekommen. Und gerade auf den Mailinglisten sind auch sehr kompetente und nette Leute, die einem gerne weiterhelfen. Also es ist eine Art Geschmackssache. Wenn man mit seinem Linux sehr zufrieden ist, dann gibt es keinen Grund umzusteigen. Aber das gilt eigentlich auch für Windows. Wenn ich mit Windows zufrieden bin, brauche ich kein Linux. Ja?
Aber wie kommt FreeBSD mit Lizenz direkt? Das kann ich als
DOM-Unix? Kommt ganz bald, dass man es als DOM-U benutzen kann. Also was jetzt in den nächsten Wochen einfließen wird, ist eben, wie ich eben schon sagte, dieser virtuelle Netzwerk-Stack, dann ein neuer USB-Stack wird reinkommen. Die DOM-U-Unterstützung von Xen. Und ja, also im Moment tut sich da recht viel. Auch wenn es länger mal Durststrecken gibt, wo es nichts Neues gibt. Also im Moment kommen wirklich mehrere Features rein, die große Änderungen mit sich bringen.
Es gibt schon Git-Trace und ZFS.
Richtig. Ja, aber das ist für FreeBSD eben kein Problem. Also CDDL-Code kann genauso ins Basissystem aufgenommen werden wie BSD-Code. Ja? Oh, da bin ich im Moment überfragt. Also es ist in der Entwicklerversion drin. Ich habe es mir noch nicht richtig angeschaut. Es sind, glaube ich, ein paar tausend, aber ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl. Aber kann ich gleich mal nachgucken, ich weiß, wo es steht. Ja?
Und im Grunde ist FreeBSD ein Unix-Derivat ähnlich wie Linux das auch ist, oder ist das völlig was anderes?
Es ist ein Unix-Derivat, aber es stammt im Gegensatz zu Linux, was ein kompletter New Write ist, quasi von dem UrBSD ab.
Ist der ist ja auch mal geschrieben.
Teile. Genau.
Aber UrBSD ist das ein Unix-System gewesen,
oder? Ja. Gibt es sonst noch Fragen? Ja. Wenn nicht, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ooh.